Da habe ich irgendwas erzählt von, wir machen jede Woche eine Folge und dann knickt bei mir selber die quasi Winterpause ein. Deswegen an dieser Stelle eine kurze Entschuldigung dafür, dass ihr es jetzt wieder von uns hört. Aber das ist Triple Double. Das ist Nico Backspin und das ist Dre Vogt. Digi, du bist drüben, ne? Du bist im Mekka des Basketball.
Ja, New York sitzt hier in Manhattan, unweit des Times Square, quasi direkt neben dem Port Authority Bus Terminal, wer das kennt. Heute Abend geht's zu den Knicks. Wir haben vorgestern auch schon die Nets gegen, oder die Reste der Nets gegen die 76ers gesehen.
Schön formuliert.
Aber heute Abend ist Orlando hier, von daher, ja, ich kann mich nicht beschweren, außer vielleicht über das, ja, Schneetreiben würde ich es nicht nennen, aber so ein bisschen grisselig ist es gerade.
Aber wenn es wenigstens Schneetreiben wäre, Schneetreiben in New York hatte ich auch schon mit richtig Schnee und so, das ist schon geil. Das ist schon schön. Also, schöne Stadt auch dafür, finde ich. Auch eine schöne Jahreszeit. Ich mag es, wenn das so dreckig, schmutzig, kalt ist. Ist aber auch alles der Grund gewesen, weil wir ja auch hier so ein Klima hatten und ich schon ehrlicherweise sagen muss, das war ein sehr intensives 2024, dass ich an einem Punkt einfach für mich gesagt habe, nee, reicht jetzt. Ich mache jetzt mal ganz kurz ein kleines bisschen Pause. Du hast es mir nachgesehen. Wir haben ein bisschen Pause gemacht. Mhm. Heißt aber, dass wir jetzt natürlich wieder einsteigen können. Und du musst mich updaten. Denn ich habe schon versucht, ein bisschen was mitzukriegen. Und ja, es gab Christmas Games und so weiter. Aber alles so im Ganzen waren es 2 Wochen, in denen ich mich relativ weit davon entfernt habe. So. Was habe ich verpasst in der Liga? Wo stehen wir allgemein gerade so?
Ja, ich meine, das ist mal die Frage, wo man natürlich dann anfängt. Also man kommt ja dann schnell vom Hölzchen auf Stöckchen. Ich denke, die wichtigsten Sachen waren, okay, Christmas Games, klar, waren alle gut, muss man sagen. Das hat man ja auch nicht, dass alle 5 Spiele knapp waren. Ich habe die ersten 3 ja auch kommentiert, hat aber echt brutal Spaß gemacht. Und dann muss man sagen, dass so die wichtigen News, naja, am Christmas Day hat sich Luka Doncic verletzt an der Wade. Da wusste man schon, okay, das wird ein bisschen dauern. Wird es auch. Also sie wollen ihn sich angucken Ende Januar. Mal schauen, ob er dann wirklich auch wieder schon wieder spielbereit ist, ob es noch mal 1-2 Wochen länger dauert. Ohne ihn ist natürlich für die Mavs so ein bisschen schwierig. Aber natürlich die Verletzung, die uns vielleicht in Deutschland am meisten betroffen gemacht hat, ist ja dann quasi passiert vor Weihnachten sogar noch, als ich Moritz Wagner, muss sagen, am 22. Dezember, glaube ich, war es, eine Kreuzbandriss zugezogen hat im Knie. Und das ist natürlich bitter. Hat ja eine tolle Saison bis dahin gespielt. War sicherlich auch so ein bisschen in der Verlosung, auch wenn ich ihn jetzt nicht als Top-Kandidaten gesehen habe, aber bestimmt einer der Top-5-Kandidaten des besten 6. Mannes. Ne? Diesen Award hätte er mitbieten können drum. Bitter natürlich jetzt eine Kreuzbandriss. Klar, ist nicht mehr so wie früher, dass man da 2 Jahre quasi erstmal warten muss, nur wieder auf Niveau ist, aber die Saison ist natürlich beendet für ihn. Einfach echt total bitter, so gut wie das lief. Aber gut, das ist halt Sport. Das glaube ich auch schon bei sich im Podcast auch dann gut besprochen und gesagt, hey, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aktuell hier meinen absolut besten Basketball gespielt habe, wo mir überhaupt nicht einfällt, wie ich das besser machen könnte, sondern es gibt ja genug Bereiche, wo ich noch besser werden kann. Und das muss das Ziel sein, eben besser zurückzukommen. Und das ist natürlich genau die richtige Einstellung. Und ich glaube, Franz hat letztens darüber gesprochen, dass die OP auch noch gar nicht stattgefunden hat, sondern man wartet da wohl noch, bis die Schwellung rausgeht im Knie. Aber ich denke auch, dass das in den nächsten Tagen passieren wird. Und dann heißt es ja dann direkt wieder Attacke. Ne? Also das ist ja das Schöne heutzutage mit der Medizin, dass man direkt auch dann in die Reha einsteigen kann und dass man auch so schnell wie möglich wieder fit ist. Aber ansonsten, ja, ich meine, wir haben Teams, die heiß sind, da können wir ja noch drüber sprechen, wer da so am Start ist. Obwohl, nee, können wir auch jetzt schon. Ich meine, Oklahoma City und Cleveland. Also Oklahoma City ist ja so, dass die gerade einfach so richtig abgehen und wirklich also einen wahnsinnigen Lauf hingelegt haben in den letzten Wochen. Und auch jetzt nicht irgendwelche, sag ich mal, irgendwelches Fallobst, sondern die hauen wirklich gerade alles weg, was ihnen da vor die Flinte kommt. Eben vergangene Nacht. Oh, warte mal, ich hab da Housekeeping, da muss ich einmal kurz hingehen.
Ja, mach mal, kümmer du dich mal um Housekeeping. Werden wir an der Stelle hier ganz kurz uns vor Augen führen, dass sie nämlich auch die New York Knicks auseinandergenommen haben. So wie das Housekeeping jetzt gleich die Bude von Dre, aber kommt später.
Genau. Nee, hab ich weggeschickt. Ja, nee, aber die Oklahoma City Thunder ist wirklich verrückt. Also
15 Siege oder irgendwie sowas, ne? 14 Siege in Folge?
Genau, sie haben jetzt, ich muss sagen, 15 Siege in Folge, genau. Und das Ding ist aber einfach, man muss ja mal bedenken, dass eigentlich mit Chet Holmgren der vermeintlich zweitbeste Spieler jetzt schon seit Ewigkeiten fehlt. So. Und der erste Sieg, der war am 3. Dezember, also die haben im Dezember ein Spiel verloren. Das war das erste gegen Houston mit 3 Punkten. Hätten sie das gewonnen, wären wir jetzt schon bei 20 Spielen in Folge.
Krass.
Und natürlich haben sie auch gegen Utah und die Raptors und so gewonnen und die Pelicans ist ja alles so ein relatives Fallobst, aber sie haben die Mavs geschlagen, sie haben die Rockets geschlagen, beides im In-Season-Tournament. Sie haben Orlando geschlagen in Orlando, was wirklich auch nicht leicht ist. Und dann kam so eine Phase mit so ein paar Teams, die nicht so gut waren. Aber jetzt zuletzt, also jetzt gerade diese Teams, also sie haben Minnesota geschlagen, die Clippers, deine Knicks haben sie geschlagen, die Celtics. Und dann am Wochenende kommen wir ja noch zu, spielen sie, Mittwoch spielen sie gegen Donnerstag unsere Zeit, spielen sie nochmal gegen Cleveland, ne, die ebenfalls natürlich wahnsinnig heiß sind. Die hatten sie auch schon, glaube ich, vorher in der Saison mal. Und dann geht's nochmal gegen die Knicks. Das sehen wir auch hier am 10. Januar. Also, wie gesagt, überlegst, Timberwolves, Clippers, Knicks, Celtics, Cavaliers, Knicks, wenn sie das alles gewinnen, das wäre einfach eine absolute Machtdemonstration. Das ist eigentlich jetzt schon, wenn wir ehrlich sind. Und die sind momentan einfach wahnsinnig unterwegs. Also haben es auch gestern gegen Boston gewonnen, wo sie zur Halbzeit echt hinten lagen, man sich ein bisschen Sorgen machen musste. Und dann haben sie aber einfach defensiv so aufgedreht. Boston nichts mehr getroffen von draußen. Einfach richtig, richtig stark. Naja, die Cavs habe ich schon erwähnt. Das ist quasi das Pendant dazu im Osten. Du erinnerst dich, zu Beginn haben die ja diesen großen Streak da gehabt mit den Siegen in Folge. Jetzt stehen sie aber auch wieder bei 10 Siegen, die sie jetzt im Gang da eingefahren haben. Und das ist, glaube ich, erst das dritte Mal in der NBA-Geschichte, dass sie zwei Teams aufeinandertreffen, wenn die beiden jetzt dann spielen, wo beide Teams mehr als 10 Siege in Folge zu dem Zeitpunkt hatten. Also die ja einfach auch einen geilen Lauf, genau wie zusammen genau schon gesagt, ne, da passt alles zusammen. Das sind die beiden bestimmenden Teams hier gerade. Klar, New York ist auch gut, reden wir nicht drüber. Ne? Die haben jetzt aber 2 Spiele in Folge verloren.
Reden wir schon drüber, ne? Das ist ja schon immer für mich wichtig. Also sie sind auf dem Weg, oder?
Ja, es gab die beiden Niederlagen jetzt zuletzt. Da muss man diesmal abwarten. Können sie da jetzt heute gegen Orlando zurückschlagen? Sie haben gegen die Thunder verloren, das ist keine Schande, aber noch gegen die Bulls. Das möchte man natürlich eigentlich eher so nicht.
Das sollte man lassen.
Orlando ist super unangenehm. Kommt nachher noch zu Tristan da Silva natürlich, aber da bin ich schon mal, wie sie sich heute Abend präsentieren im Garden. Ich glaube, die Fans hier haben ja auch ein ganz gutes Gespür dafür, wo das Team immer so steht. Ich glaube, die werden auch vollkommen on fire sein und da einfach auch von Anfang an das Team halt anpeitschen. Aber klar, die sind mittlerweile auch, stehen ja nicht umsonst da oben. Also, das ist glaube ich, dass der Osten, wenn ich erinnerst, so vor der Saison, da gab es so ein bisschen die Unkenrufe, oh, der Westen, der ist so geil und im Osten, ne, da haben wir eigentlich nichts. Also, das kann man ehrlich gesagt jetzt wegwischen. Und wir haben ja fast schon die Saisonhälfte, haben wir auch nicht vergessen, wie schnell das halt geht. Wir haben ja schon 36, 35 Spiele jetzt so bei vielen Teams gesehen. Und wenn du überlegst, Boston als Zielverteidiger, klar, sagt, die haben jetzt auch schon 10 Spiele verloren. Die hat ein bisschen Verletzungsprobleme, die sind so ein bisschen lethargisch manchmal, würde ich es nennen. Aber Boston ist ein absoluter Titelfavorit. Wir müssen Cleveland, glaube ich, dazu nehmen. Wir müssen die Knicks dazu nehmen. Milwaukee, ich glaube, wissen sie immer noch nicht genau, wo sie eigentlich stehen, aber die sind gefährlich. Orlando, ich meine, die sind Vierter im Osten, trotz der ganzen Verletzungen.
Das ist schon ziemlich krass, ne? Finde ich ehrlicherweise.
Ja, echt gute Truppen. Ja. Und ich auch Atlanta, muss ich sagen, macht sich echt gut. Ich glaube, die werden auch in der zweiten Hälfte auch noch für Furore sorgen. Und klar, im Westen natürlich durch die Bank weg einfach geile Mannschaften. Wir haben nicht so viele Teams wie jetzt in der Eastern Conference quasi ab Philly, wo man halt abwarten muss, wie jetzt die alle gesund bleiben, aber die sind ja auch im Kommen. Ne, darunter, die wollen ja alle nur verlieren, sage ich mal. Ja. So was haben wir im Westen ja gar nicht. Also, aber der Osten an der Spitze ist schon echt stark. Also da muss man auch sagen, wenn wir vielleicht sehen, dass Oklahoma City ein bisschen vorne wegläuft, dahinter würde ich dann aber sagen, kommen wahrscheinlich 2 oder 3 sogar Ostteams, bevor wir dann zum nächsten Westteam kommen. Also das macht schon Spaß, was der Osten da gerade spielt.
Das freut mich zu hören. Das heißt, wenn du nix sind, auf jeden Fall dann doch eben, also ich guck's mir ja mal in Statistiken an, kann das immer so ein bisschen schlechter einordnen, deswegen sitze ich hier mit dir. Machen auf jeden Fall gute Sachen und haben, glaube ich, auch sich gefunden. Ich fand Hartenstein-Besuch und dass er gewinnt und so, es war noch eine tragische Geschichte. So, ich hätte ihn gerne weiter behalten bei den Knicks. Er macht aber offensichtlich bei OKC einen sehr guten Job. Ansonsten sind die Teams aber auch da oben sehr gut aufgestellt. Das heißt, das ist wahrscheinlich kein Feld für Jimmy Butler, oder? Weil der macht ja quasi Dinge, die dafür sorgen, dass seine Franchise nicht so gut auf ihn zu sprechen. Also ich habe ein bisschen auf Social Media verfolgt. Wirkte wie Rosenkrieg mit am Ende Hausarrest und allem drum und dran. Also jetzt kindlich gesprochen. Gib uns mal ein Update. Und was glaubst du, wer gewinnt den Rosenkrieg?
Naja, wir haben ja schon drüber gesprochen vor ein paar Wochen, dass er, wie gesagt, im Sommer diese Vertragsverlängerung nicht bekommen. Es gab da ein bisschen den Beef dann mit Pat Riley, das ist ja der starke Mann, der Manager da im Hintergrund, absolute Legende. Und dann gab es ja vor 3-4 Wochen dann diese Gerüchte, ja, also jetzt möchte der Jimmy Butler aber auch gerne weg. Ne, eine Liste von Teams, mehr oder weniger über seinen Agenten dann wohl da platzieren lassen. Also ne, Phoenix dürfte es sein, Golden State, Dallas oder Houston. Da gab es ein bisschen Verwirrung. Der Agent meinte, nee, das stimmt ja alles gar nicht. Wir wollen auch gar nicht getradet werden. Das ist alles Lügen. Naja, dann hat sich irgendwann Pat Riley dann genötigt gesehen, das mal zu kommentieren. Obwohl auch in der Pressemitteilung dann stand, also eigentlich kommentieren wir diese Gerüchte nicht, aber ne, das tut jetzt hier der Mannschaft weh. Deswegen wollen wir klarstellen, wir traden Jimmy Butler nicht. Und Jimmy Butler hatte selber irgendwie auch wohl über verschiedene Kanäle verlauten lassen. Also das wäre jetzt auch nicht so wie früher in Chicago oder vor allem halt in Minnesota, dass er jetzt den Abgang wie forciert, indem er irgendwie Stunk macht, sondern da hieß es immer, ja, nee, er will professionell bleiben und gucken, was passiert. Und wenn es im Sommer passiert, passiert es im Sommer. Das ist dann jetzt aber schnell eskaliert, nachdem die Heat gesagt haben, nee, wir traden ihn nicht. Er war dann krank, hat ein paar Spiele ausgesetzt, dann hat er 2 Spiele gemacht. Da konnte man aber, also erst konnte man auch denken, okay, vielleicht ist er noch nicht bei 100%, deswegen gibt er nicht so Vollgas. Das haben dann die Heater ein bisschen anders gesehen, haben ihn dann so mal angezählt intern und gesagt, also pass mal auf, das ist ja nicht der 100%ige Einsatz hier, aber dafür kriegst du eigentlich ja die 43 Millionen, die wir dir überweisen im Jahr, auch dieses Jahr. Das wäre halt ganz schön, wenn du trotzdem mal richtig vollkommen, ne, mit vollem Einsatz Basketball spielen könntest für uns. Naja, und das ist dann halt eskaliert, dann haben sie eben 7 Spiele suspendiert. Mal gucken, ob das haltbar ist. Die Spielergewerkschaft hat da jetzt Einspruch eingelegt, muss man abwarten. Aber jetzt sind wir suspendiert. Und Pat Riley hat gesagt, okay, jetzt sind wir hier open for business, jetzt traden wir auch Jimmy Butler, ruft uns bitte an. Sie haben auch vorher wohl schon zugehört bei Angeboten, was man hier so in den USA jetzt halt dann in den Medien auch vernehmen kann. Aber jetzt hören sie richtig zu. Und da stehen wir jetzt. Aber es hat sich eigentlich ja nichts geändert. Ne? Also ich meine, diese Liste, die er hat, und die kann er ja aufstellen, weil er ja im Sommer Free Agent werden kann. Er hat ja noch eine Spieleroption auf ein weiteres Jahr. Da können natürlich Teams jetzt denken, okay, bei uns würde wahrscheinlich nicht verlängern, können abgeschreckt sein, müssen die aber natürlich nicht. Die Heat müssen ihn nicht traden. Und wenn sie ihn traden, natürlich dann nur für einen Gegenwert, wo sie denken, das bringt sie irgendwie weiter.
Aber...
Naja, und deswegen hat sich so richtig eigentlich nichts geändert.
Aber es ist ja schon ein richtiger Big Fish auf dem Markt, ne? Oder? Oder ist das ein faules Ei?
Es ist nicht mehr... Naja, das würde ich nicht sagen, aber es ist auch nicht der Spieler. Weißt du, wenn wir jetzt von den absoluten Top... MVP-Kandidaten sprechen, soll ich so von Jokic, Shai Gilgeous-Alexander.
Ey, ich habe die Netflix-Doku geguckt. Also ich bin auf jeden Fall diese gewisse Ignoranz, die da mitschwingt in allem, was er macht, dieses Selbstbewusstsein, dass sie alle die Geilsten sind, das verkörpert er sehr gut. Das kann.
Ja, das ja, aber das heißt ja nicht, dass er auch einer der 5 besten Spieler der Liga ist oder der 10 besten. Von daher, also da gehört er nicht mehr rein, aber so als zweite, dritte Option, je nachdem wie der Rest des Teams und wie der Superstar dann aufgestellt ist, das kann er natürlich sein. Die Frage ist halt, okay, ist 35, 36, gibst du ihm, wenn er unbedingt dann sich 3-4 Jahre Verlängerung möchte, gibst du ihm die? Wahrscheinlich eher nicht. Eher noch mit einer Teamoption vielleicht oder so. Das ist ja das Problem. Pat Riley sagt ja, und jetzt ist ein schlechter Spieler, sagt nur, das Geld, was er möchte, das waren das, glaube ich, für drei weitere Jahre nach dieser Verlängerung, diese Option auf die nächste Saison, für irgendwie 130, 140 Millionen, und hier Zahlen wurden da rumgeworfen. Das ist halt zu viel. So, und wenn das andere Teams anders sehen, gut, das ist gut für Jimmy Butler. Aber wie gesagt, er muss ja erstmal diese Trade-Regeln, die wir da haben, erfüllen. Und das heißt, die Gehälter müssen ungefähr passen, die rein und die rausgehen. Und das ist wahnsinnig schwierig, das zustande zu bringen. Also Phoenix könnte, und das da würde, also die würden ihn auch gerne haben, aber die müssten dann Bradley Beal nach Miami schicken. Der hat aber ein Vetorecht gegen jeden Dealer, kann sagen, den mache ich nicht. Und der ist ein okayer Spieler, aber ich finde auch nicht, dass der irgendwie super gut reinpasst in das, was sie da Miami machen. Junge Spieler haben die nicht, die sie großartig abgeben können. Deswegen denke ich, es ist wahrscheinlich für Miami eher so ein bisschen sinnlos, so einen Trade zu machen. Golden State, ne, da haben wir gerade Dennis Schröder gesehen, der dahin getradet wurde, ist auch sehr interessiert. Die müssten dann aber einen jungen Spieler wie Jonathan Kuminga sicherlich damit reinpacken, wenn denn die Miami Heat von dem eine Menge halten, weil der kann im Sommer einen neuen Vertrag unterschreiben. Also müssen sie den dann bezahlen. Der ist natürlich jünger, aber da wissen wir halt nicht, wie Pat Riley Jonathan Kuminga da sieht. Also es ist echt kompliziert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht, weil jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo alle, die jetzt anrufen bei Pat Riley, erstmal das mieseste Angebot abgeben, was sie irgendwie abgeben können. Ja. Um erstmal auszuloten, so, okay, der steht am Rücken zur Wand, der Riley. Ne, das kann ja eigentlich nicht weitergehen, die müssen den ja eigentlich traden. Aber Riley ist jemand, der sagt, gut, im Zweifel schicke ich den Butler nach Hause, kriegt halt sein Geld, aber ich trade ihn ja hier nicht für die Hälfte des Wertes. So. Vor allem kann er ihn ja auch noch im Sommer traden, wenn der seinen Vertrag eben, wenn er dieses nächste Jahr noch als Option zieht. Er kann ihn auch einen neuen Vertrag geben und dann traden. Ne, das geht ja auch alles. Aber gleichzeitig denke ich mir, dass es eigentlich eine Situation ist, die nicht so ganz haltbar ist. Und die Heat sind ja auch jetzt nicht unten drin in der Eastern Conference, sondern die sind ja durch Platz 5, Platz 6. Also eigentlich läuft es ja ganz okay. Auch in den Spielen ohne Butler läuft es ja ganz okay stellenweise. Also ich denke eigentlich, dass was passiert, aber ich würde sagen, die Chance stehen 70-30, weil du brauchst jetzt wirklich, oder die Teams, die interessiert sind, die brauchen wahrscheinlich noch ein drittes Team oder sogar noch ein viertes, die dann mit reinkommen, dass dann halt so ein Tauschgeschäft zwischen 3 oder 4 Mannschaften wird. Und das ist halt wahnsinnig kompliziert.
Was?
Und sie haben noch Zeit bis zum 6. Februar. Dann, danach geht nichts mehr.
Ja, komm, aber lass mal reingehen. Was ist denn deine Wette? Was ist denn deine Wette? Glaubst du, also machen wir mal, was wäre dein Wunsch und was ist deine realistische Erwartung für Jimmy Butler und für die Situation Jimmy Butler?
Ja, also ich denke schon, dass es einen Deal gibt. Mein Wunsch wäre, dass ich jetzt nicht irgendein Team wie zum Beispiel Houston, die aber auch wohl schon gesagt haben, dass sie kein Interesse haben, dazu hinreißen lässt, irgendwie so also ein Team mit jungen Spielern, mit einem jungen Kern sagt, ey, wir sind so nah dran, wir holen jetzt Jimmy Butler und hier sind junge Spieler und sich so ein bisschen ihre eigene Zukunft dann nehmen. So, das hoffe ich passiert nicht. Mein Wunsch wäre in der Tat, dass er nach Golden State geht, weil ich denke, dass da die, also man nennt ja mal so Timelines, also das Steph Curry ist ja auch 36, das passt ja dann gut. Ne? Die beiden können dann zusammen einen Sonnenuntergang reiten vielleicht. Ne? Und du hast dann Draymond, der auch kein ganz junger Spieler mehr ist. Du hast Steph, du hast Jimmy Butler. Ich glaube, die würden sich auch alle arrangieren. Da gibt es ja auch keine Probleme, ne? Weil Steph ja auch jemand ist, der sehr gerne auch zurücksteckt. Und ich glaube, Butler und Green sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das könnte passen. Mit Schröder hätten sie noch einen Top-4. Mann an ihrer Seite dann. Und dann würde Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga plus X würden dann halt nach Miami gehen. Aber wie gesagt, Kuminga müsste halt in Miami Begehrlichkeiten wecken. So, das würde ich mir wünschen. Also ich denke, es gibt einen Trade, aber wo es wirklich endet, ist für mich echt super schwer zu sagen, weil wenn es sinnvolle Deals geben würde, dann hätten wir ja schon viel mehr darüber gehört. Aber da hören wir halt wirklich nichts. Also es kann nicht sein, dass Phoenix irgendein drittes Team findet, was Bradley Beal nimmt und dann Sachen nach Miami schickt, die Miami gut findet, aber sagt, der hätte eine No-Trade-Klausel, das sehe ich irgendwie nicht. Von daher, ja, wenn du mich fragst heute, würde ich sagen, wahrscheinlich sind die Warriors das realistische Ziel.
Also ich habe eine Schwäche. Ich sammle Replika-Ringe von den Teams, den Gewinnern der großen Ligen. Und ich habe hier meine Steph Curry-Ringe. Das wäre doch das, was Jimmy Butler wahrscheinlich am ehesten, und das würde damit bedeuten können, wenn das passiert, was du sagst, könnte eventuell es dazu führen, dass ich mir einen Schröder-Ring, stell dir mal vor, es würde, also dass die Matrix würde sich so verschieben, dass Dennis Schröder auch nochmal NBA-Champion wird in seinem Leben. Wie macht er sich denn eigentlich gerade da? Weil ich muss ehrlicherweise sagen, die Headlines, die ich höre, sind von gut gespielt zu heute Morgen war wieder irgendwas mit absoluter Katastrophe. Es klingt nicht so, als ob das alles so glatt läuft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat.
Nee, wenn ich erinnere, ich habe ja, als wir saßen, als der Trade durchging, habe ich auch gesagt, okay, das wird natürlich jetzt eine Weile dauern, bis man sich da aneinander gewöhnt hat, weil die Golden State Warriors eben so von ihrer Teamstrategie so Basketball spielen, wie wahrscheinlich kein zweites Team in der Liga. Und das die Warriors aber auch selber gesagt haben, in Person von Draymond Green, wir wollen auch gar nicht, dass Dennis Schröder sich komplett verändert jetzt hier, sondern wir wollen natürlich auch uns verändern. Und dass es ja vor allem darum ging zu sagen, okay, klar, der soll starten, der soll natürlich auch an der Seite von Steph Curry spielen, soll ihn da auch entlasten, aber vor allem soll er halt wenn Steph Curry sitzt, die zweite 5 anführen, dann wollten sie auch eher, sag ich mal, Schröder-Basketball spielen, dass er den Ball in der Hand hat, eine Pick-and-Roll, eine in die Zone selber abschließen, Leute draußen finden, was wir ja auch in der Nationalmannschaft oft gesehen haben oder auch in Brooklyn. Ne, dass diese Dimension wollten sich damit ins Team holen und eben abschalten, dass wann immer Steph Curry auf die Bank geht, die Offensive komplett in die Binsen geht. Und ja, das klappt mal gut, mal weniger gut. Ich meine, jetzt in den Partien, die er bisher gemacht hat, ich meine, die Zahlen sind immer so ein bisschen problematisch in dem Fall, weil es ist halt sehr, sehr wenig Zeit bisher vergangen. Ne? Also ne, er spielt ja noch nicht ewig da. Von daher ist da immer eine Menge Neues drin, wie Amerikaner sagen. Aber jetzt nur für die Warriors in der Zeit, ne, das waren jetzt 10 Partien, 10 Punkte, ne, 2,3 Rebounds, 4,4 Assists. Das ist erstmal alles soweit okay, damit kann man leben. Was ein bisschen doof ist, ne, von seinen knapp 5 Dreiern sind nur 28,3% drin. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber das sind, wie gesagt, es sind nur 10 Partien. Ne, du kommst dahin, gerade wenn du jetzt mit Steph Curry spielst, ist es halt, du bewegst dich halt ganz anders und du musst auf ganz andere Sachen achten und das ganz anderen Mindset auch. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es, oder man weiß das ja auch von anderen Spielern, dass es eine Weile dauert, bis er da wirklich funktioniert. Und wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man eben auch, dass es ein paar Partien gab, gerade zu Beginn, in den ersten beiden Spielen jeweils 0 von 4 von der Dreierlinie geschossen. Dann gab es ein Spiel gegen die Clippers bei 0 von 6 und dann einmal gegen Phoenix mit 1 von 7. Das waren natürlich jetzt auch schon 4 Spiele, ne, von 10, aber die reißt natürlich die Quote auch extrem runter. Es hat auch andere Spiele gehabt, hat er 3 von 4, 3 von 6, ne, was man einfach so von ihm auch gewohnt war dieses Jahr. Von daher müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber es wird besser. Also wenn wir uns angucken, das letzte Spiel mit den 3 Punkten gegen Sacramento, was wirklich heute Nacht war, natürlich auch zum Vergessen, 1 von 7 aus dem Feld. Aber die 4 Spiele davor, jeweils ne, mindestens 2-stellig gepunktet gegen Memphis, die ja echt auch gut sind, ne, 17 Punkte, 9 Assists bei einem Sieg. Von daher, also das wird. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie nicht funktionieren wird die nächsten Wochen und Monate, sondern ich glaube, ne, diese Phase, sich einzufühlen, wahrscheinlich müssen wir nochmal sich bis Ende Januar warten, dass sich alle Parteien dann so ein bisschen daran gewöhnt haben. Aber ich denke mir, dass das Dennis Schröder auf jeden Fall, also natürlich nicht die Zahlen auflegt wie vorher bei den Nets, aber wenn es so, weiß ich, 13 Punkte pro Spiel sind, also 6 Assists, da können dann alle zufrieden sein, auch wenn die Dreierquote also bei 35-36% liegt. Und davon würde ich auch ausgehen, dass wir das jetzt so in, weiß ich nicht, in 2-3 Wochen auch sehen werden.
Ich bleibe ja dabei, es wäre eine schöne Geschichte. Und bei allem, was so also auch im Basketball in den letzten Jahren passiert ist, würde es noch eine herrliche Abrundung von all dem sein. So, wenn ein großes NBA-Thema wie Jimmy Butler dazu führen könnte, dass Dennis Schröder vielleicht einmal einen Ring am Finger hat oder sowas alles. Und ich sowieso auch ein sehr großer Freund einer ausführlichen Dennis Schröder-Doku wäre, muss ich ehrlicherweise sagen. Jetzt gab es ja eine, die ja kein neues Land ist für die Leute, aber kam ja, glaube ich, auch in den irgendwo kurz vor den Feiertagen, ne? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall habe ich in Ruhe zwischen den Tagen angefangen, die Wagner-Doku zu gucken. Der letzte Teil fehlt mir noch, finde ich überragend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat es richtig Spaß gemacht. Du bist da näher dran, du kennst sie wahrscheinlich auch besser als viele andere, aber es war ein hervorragender Einblick, finde ich, in das, was sie gemacht, wo sie stehen, oder?
Ja, ich bin leider noch nicht ganz durch. Ich glaube, ich habe erst die erste Folge gesehen. Ich wollte eigentlich im Flugzeug was gucken, dann habe ich aber komplett gepennt, sag ich mal, im Flugzeug. Ja, das ist natürlich über Jahre einfach. Ja, sind die beiden im Endeffekt ja begleitet worden, die Eltern natürlich auch von dem Team um Thomas Plätzinger. Und das konnte man auch erwarten, denke ich, dass es cool wird, dass es da auch Einblicke gibt, die man so in dieses Leben abseits des Parketts halt nicht hat. Das sind ja auch zwei Jungs, die einfach auch was zu sagen haben. Und
ja,
ich habe sie natürlich jetzt noch nicht gesprochen dazu, aber Ich weiß, ich habe ja mit Moritz 3 Jahre lang, damals als er im College war, ja diese monatlichen Podcasts aufgenommen. Und der Hintergrund war ihm auch, dass er seinen Weg zeigen wollte und eben auch jungen Basketballern zeigen wollte, hey, das geht und so geht das und die so ein bisschen mitnehmen wollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch das der Hintergrund von dieser Doku halt war, der Hintergedanke, weil man sich das natürlich schon sehr öffnen muss über eine lange Zeit und dann einfach mit so einer Kamera einfach auch natürlich immer rumlaufen muss, die einen verfolgt. Das ist, glaube ich, auch nicht für jeden, vor allem auch in den Momenten, die es da zu sehen gibt, von daher, ja, das ist auf jeden Fall. Also viel besser hätte man das, glaube ich, nicht machen können.
Alles ja, definitiv. Schöne kleine Punkte mit drin. Ich finde am Anfang auch diese ersten Sequenzen da am Strand sitzen und über den neuen Deal reden und über die 6 Mio und ich fühle mich nicht gewertschätzt. Und das war schon ein krasser Einblick in dem und ich finde, das muss man total wichtig so beobachten. Natürlich, dass die wissen alle, um was für Summen die da reden. Und trotzdem war das ja, ist ja fast egal, ob dass es jetzt um 600 oder um 6 Millionen geht, wenn es eigentlich um die Wertschätzung geht und deine Rolle in dem Kontext, in dem du stattfindest. Und ich finde, das bringen die ganz gut auf den Punkt. Und bei den Millionen, denen die um die Ohren fliegen, sind die sogar, also alles wunderbar und schön gesetzt. Was da drin steckt, ist natürlich eine traumhafte Geschichte von zwei Deutschen, die Orlando Magic schon mit geprägt haben diese Saison und die hoffentlich auch noch mindestens eine Hälfte davon auch weitermachen wird. Aber Status quo jetzt, müsste es jetzt eigentlich eine das Silver-Doku auch schon jetzt genau produziert werden, weil da ist die nächste romantische Geschichte. Das Team ist ja vor Ort, die können ja eigentlich jetzt die Zeit nutzen. Oder wie siehst du da gerade die Lage?
Ist vielleicht ein bisschen früher, aber Tristan da Silva ist natürlich die Entdeckung, glaube ich, da in Orlando dieses Jahr. Vielleicht sogar, naja, ein bisschen schwer ist, auf den ganzen Rookie-Jahrgang zu beziehen. Da gibt es ja noch ein, zwei andere, die noch vielleicht ein bisschen für Furore gesorgt haben, wo man es nicht so gedacht hätte. Aber wenn man ansieht, vor der Saison haben wir auch hier gesessen und da habe ich gesagt, ja, mal gucken, wie viel er wirklich spielen kann, ne, weil auf den Forward-Positionen, da ist halt sehr, sehr viel Konkurrenz. Ne, die beiden Rookies des vorvergangenen Jahres haben dann ja auch als Rookies wenig gespielt. Ne, dann musst du erstmal anbieten, dich entwickeln. Aber mal gucken, was passiert. Und dann, ja, dann sind ja Verletzungen passiert und er war ja schon Starter, als dann Paolo Banchero sich da mit der Bauchmuskelverletzung verabschiedet hat. Und seit dann auch Franz Wagner raus ist und jetzt auch noch Jalen Suggs, der Point Guard, der auch mit Rückenproblemen erstmal ausgefällt, hatte er wirklich, der Tristan, das über so eine Rolle fast schon des Go-To-Guys, ne? Wo ich gar nicht weiß, ob man das so bezeichnen sollte, so wie die Magic vorne spielen, aber er ist dann jemand, der da einfach den Ball auch bekommt und in seinen letzten 10 Partien, ne, 13 Punkte, knapp 5 Rebounds, 3 Assists, trifft 37% seiner Dreier, macht gegen die Knicks 20 bei dem Sieg.
Hat wehgetan.
Eine Niederlage, glaube ich. Aber ich glaube, 18 hat er beim Sieg gegen Boston gemacht. Das ist schon krass, weil das hätte man vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass er also diese Rolle dann so spielen kann. Sondern ne, gerade, also generell bei Rookies, aber eben gerade auch bei, sage ich mal, Rookies, die in dem Fall ja, ich meine, er kommt ja nicht direkt aus Europa, er war ja an der Uni in Colorado, aber ne, dass man erstmal sich halt ein bisschen reinfühlen muss in die Liga und eigentlich erstmal ankommt. Und erstmal, wie soll ich das sagen, erstmal von den anderen mitlebt, ne, dass dann Franz Wagner, Paolo Banchero und vielleicht gedoppelt werden oder ne, dich halt freispielen, dann stehst du da an der Ecke und schießt einen Dreier. Ne, das sind natürlich so die Sachen, da sagt man ja, also das hätte man erwarten können. Es ist auch nicht so, dass Silva da jetzt hingeht und was ich jedes Mal jetzt 20 Würfe nimmt ne, und wirklich wie so ein Franchise-Player ist natürlich nicht, aber wir haben schon. Da gehen die Knicks, waren 17 Würfe, dann ging Oklahoma City, da hat er auch 15 aufgelegt, hat er 15 Mal geworfen aus dem Feld. Also er hat dann schon eine Rolle, die man so nicht erwarten konnte. Und das ist natürlich Gold wert, weil ne, bei all dieser verletzten Miserie, die wir da jetzt sehen, das ist oft so ein Phänomen bei Mannschaften, wo dann halt die tief sind und wo dann Spieler aus der zweiten Reihe, dritten Reihe vielleicht mal nach vorne reinrücken, diese Raps hier im Kanal sind, also die Wiederholung, diese Erfahrung, die sammeln in dieser Situation, die sie selber jetzt werfen und nicht andere für sie vorbereiten, das ist halt Gold wert. Ne? Und es ist viel leichter dann aus so einer Situation, du musst es vielleicht ein bisschen oberhalb von deiner Rolle agieren und dann hast du später wieder ne, die kleinere Rolle. Es ist viel leichter, den Weg zurückzulegen dann wieder, als in die andere Richtung. Und dadurch, dass es so toll funktioniert hat bei der Silva, weiß natürlich der Coach jetzt, okay, also ne, Richtung Playoffs, selbst wenn alle an Bord sind, auf Tristan da Silva kann ich mich verlassen. Das ist jetzt nicht irgendein Rookie, wo ich nicht weiß, ob der den Ball dann nicht ins Auswirft oder so. Und das ist natürlich richtig, richtig stark gelaufen. Das ist wirklich jetzt unsere NBA-Nationalmannschaft in Orlando.
Ja, ey, was ich daran so faszinierend finde, und da kommt, du bist ja nochmal, deswegen bist du ja mein Guru an meiner Seite. Aber in meinem Verständnis ist eh schon, keine Ahnung, ich bin, wie lange bin ich Basketball-Fan? Mein ganzes Leben lang. So, und immer so aber als der Popcorn-Fan an der Seite, nie so tief wie du drin. Und meine Verbindung dazu, ich bin ja auch nie so der große, oh, weil da jetzt der Deutsche spielt, also Dirk Nowitzki, dann bin ich automatisch näher. Aber es war schon schön zu sehen und auch, ich mag eher über die Wertschätzung rückblickend von Dirk Nowitzki im Kontext der NBA, freue ich mich drüber, das mir anzuschauen oder zu sehen, als dass es mir darum geht, dass er den gleichen Reisepass hat wie ich. So, war immer aber diese Kontextisierung von, okay, aber krass, du merkst, der so wie Detlef Schrempf früher und so. Und dann ist aber 100 Jahre gar nichts so. Und jetzt auf einmal haben wir den einen, dann ist er ein bisschen verletzt, dann haben wir den Bruder, der eigentlich ja auch schon die klassische wirklich die Ware ist, von der man wahrscheinlich nur wegen seinem Bruder nicht, also den nicht schon noch vier andere Teams durchgemacht hat, nach Orlando. Und auf einmal sind drei davon in einem Team, plus dass auch noch die anderen, die alle da sind, auch noch alle überall ihre Rollen spielen. Das ist ja, also da geht ja selbst, also geht ja mein Fanhead, aber das muss ja für dich auch nochmal ein anderes geiles Gefühl sein, nach so vielen Jahren Basketball zu sehen, dass der Nächste im Team, das ist, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ich finde einfach diese Masse gerade und überall kommen diese kleinen Pflänzchen so. Das ist schon what a time to be alive, habe ich das Gefühl, als Basketballfan mit deutschen Wurzeln.
Ja, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber natürlich, wie du sagst, damals, als Nowitzki in Rente gegangen ist, haben wir alle gesagt, okay, jetzt kommt die ganz dunkle Zeit und das wird so bitter und wer weiß, wann wir nächstes Mal wieder einen NBA-Spieler haben. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ey, das wird natürlich jetzt ein tiefes Tal sein erstmal, aber ich garantiere, dass wir in, ich glaube, damals habe ich doch gesagt, 10 Jahren oder so, dass wir 6, 7, 8 NBA-Spieler haben werden. Weil ne, damals gab es so eine Phase, wo Nachwuchsarbeit total vernachlässigt wurde, wo in der Bundesliga 10 Amerikaner spielen konnten. So, ne? Und dann wurden halt so Positivquoten eingeführt. Ne? Die Bundesliga hat angefangen, die Ausbildung der Jugendlichen ernst zu nehmen. Und dann ging es halt erst los. So, ne? Dann auf einmal waren die Leute da. Und das war ja auch eigentlich zwangsläufig. Weißt du, was ich meine? Weil
ja.
Es ist ja nicht so, weißt du, früher, weißt du, wenn du in Deutschland irgendwie einen geilen Trainer haben wolltest oder Basketball spielen lernen wolltest am höchsten Niveau, dann brauchst du wahrscheinlich einen Trainer vom Balkan oder einen amerikanischen Trainer, der musste herkommen, der musste das Wissen weitergeben. In den 80ern, 90ern, anders ging das halt nicht. So, oder du bist wie in Detlef Schrempf in die USA gegangen und hast dann Highschool und College gespielt. Mit dem Internet und einfach der Proliferation von den ganzen Informationen ist das ja eine ganz andere Welt gewesen auf einmal. Und dass dann ein Land mit 80, 85 Millionen Menschen es nicht schafft und nicht schaffen soll, gerade auch so ein bisschen natürlich motiviert von jemandem wie Dirk Nowitzki, NBA-Spieler zu produzieren, dass wir das nicht schaffen, das war eigentlich eine schwachsinnige Annahme, so, weil jeder es schafft. Ich meine, jedes Land um uns herum hat das ja auch Jahre geschafft. Das Frankreich war, Litauen, Serbien, Kroatien etc., Spanien natürlich auch vor allem. Und da sind wir jetzt halt auch. Das war folgerichtig. Aber das Schöne natürlich, da gebe ich vollkommen recht, ist, dass wir eben Spieler produzieren, die augenscheinlich, und jetzt muss man auch sagen, dass natürlich Franz, Moritz, Tristan da Silva waren alle auf dem College. So, ne? Aber es waren eben auch viele halt nicht auf dem College. Dennis war nicht da, Daniel Theis war nicht da, also Herr Hartenstein war nicht da. Und dass wir es aber schaffen, die Leute zu produzieren, die eben nicht so Borderline-NBA-Spieler sind. Die haben wir auch. Ne? Da sind auch einige nicht in der NBA, sondern dass wir Spieler produzieren, die eben Leistungsträger sind. Das ist eben richtig geil. Und das ist einfach, wenn du sagst, what a time to be alive, das ist es. Ja, genau das ist es. Wir brauchen nicht, weil schön den nächsten Nowitzki zu haben, würde sich, glaube ich, keiner gegen wehren. Aber dass wir Leute haben, die einfach so wichtig sind, dass sie ne, zur Top-Rotation gehören in guten NBA-Teams. Also Hartensteine bei den Meisterschaftsfavoriten Nummer 1 gerade. Ne? Wagner und das Silber bei einem wahrscheinlich Kandidaten für die Conference Finals. Das ist einfach, das ist richtig geil. Und dann haben wir natürlich auch die WM und all die anderen Geschichten. Aber das, wie gesagt, da ernten wir gerade weiterhin die Früchte von diesen dann doch sehr positiven Entscheidungen Anfang der 2000er. Und das macht einen wirklich, weißt du, weil das Ding ist halt, das habe ich damals auch geschrieben bei mir auf Instagram auf dem WM-Titel. Das ist ja dann trotzdem bei uns immer noch eine kleine Basketball-Welt. So, ne? Ich habe damals so geschrieben, jeder, der Sonntagmorgen um 9 mal eine Mini oder U10 oder U12 zu einem Spiel gefahren hat, der ist auch Weltmeister geworden. Ne? Da kommen all diese Jungs halt her. Und das ist eben so cool. Dass es eben nicht nur dieser eine Überflieger war wie Dirk, der natürlich auch was alles mitgemacht hat und auch Produkt von Basketball Deutschland war, aber natürlich einen sehr singulären Weg genommen hat, sodass wir schaffen, als diese kleine Basketballblase in Deutschland von, was sagen wir, 200.000, die Basketball spielen, dass wir das schaffen, solche Spieler rauszubringen. Das ist einfach wahnsinnig cool. Und das da können wir uns alle drüber freuen und vielleicht auch ein bisschen stolz sein, ehrlich gesagt.
Ja, krass. Aber genau das, also schön gesprochen, weil da sind ganz viele Punkte drin, die ich halt auch mag. So. Geht gar nicht um Superlative. Geht einfach darum, dass in der Breite das stattfindet. Und ich glaube, eine Kleinigkeit, die man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass wenn du sagst, die sind alle vom College gekommen, ja, aber es gab auch wahrscheinlich Generationen genug, wo wenn du keinen amerikanischen Pass hast und auf dem College warst, dann ist es trotzdem egal, wie gut du Basketball spielen kannst, du kriegst trotzdem keine Rolle. Auch das hat sich geändert, auch da hat sich die NBA ja internationalisiert und die Möglichkeiten sind offensichtlich vielleicht auch mittlerweile ganz schlichtweg andere und das dann aber so mitzuerleben ist schön und mir tut der Hartenstein Trade bis heute weh, weil ich nämlich das, was er da macht, halt auch gerne bei den Knicks gesehen hätte. Es hätte wahrscheinlich keine Möglichkeit gegeben, es anders zu machen oder sie haben ihn halt nicht in dem Wert gesehen, den er vielleicht hatte, aber umso schöner, Knicks Farbe wegnehmen, Hartenstein nach vorne, wie krass er dann jetzt halt auch beweist, dass er dahin gehört. Und das ist quasi, also nichts Schöneres, als auch nach dem Spiel den Knicks zu zeigen, dass es vielleicht ein Fehler war, dass er nicht mehr da ist. Ne, oder? Das sind, glaube ich, die Dinge.
Ja, auf jeden Fall.
Ist irgendeiner von den Player of the Week eigentlich?
Nö, er war ein Mitspieler von sehr Hartenstein. Weil wir haben noch gar nicht, glaube ich, großartig über Shai Gilgeous-Alexander gesprochen.
Nee.
Der, ich denke, Stand heute, wahrscheinlich nächste Woche, werde ich mich mal drum mal kümmern, mal gucken, wer so in Saisonhalbzeit bei den verschiedenen Award-Rennen da vorne ist oder so, dass momentan der MVP-Kandidat neben Nikola Jokic, ne? Und Jokic legt wahrscheinlich die besseren Zahlen auf durch die Bank weg so, aber Shai Gilgeous-Alexander ist nun mal der einzige wirkliche Superstar bei dem Team, was wir gerade schon drin gesprochen haben, alles rasiert momentan und die Zahlen von ihm sind halt auch einfach wirklich verrückt die letzten Wochen. Also man muss da mal sehen, also ich gucke da natürlich, wenn wir Play of the Week uns raussuchen, hier natürlich drauf, nicht was hat er die ganze Saison gemacht, sondern was wurde jetzt unlängst von dem Spieler halt so an Zahlen produziert. Und bei Shai Gilgeous-Alexander, wenn man da drauf schaut, was der abgeliefert hat, eben jetzt genau in der Zeit, seitdem wir halt letztes Mal aufgenommen haben, und das war dann seit dem 23.12., da kommt man auf Zahlen. Das sind 34,8 Punkte. Das ist schon einfach wahnwitzig. So, dann 5,9 Rebounds, 5,9 Assists. Sagt, da gibt es andere, die machen mehr. Zum Beispiel ein Jokic oder auch vielleicht ein Luka, wenn er spielt. Aber das System der Thunder ist auch ein anderes. Also es ist nicht so, dass so heliozentrisch, dass der Ball immer nur in den Händen von Shai Gilgeous-Alexander ist. Dann gibt er, wenn man Steals und Blocks zusammenrechnet, sind wir bei 3,7. Also er hat 2,1 Steals, also Ballgewinne pro Spiel, blockt aber auch noch 1,6 Würfe in dieser Zeit, was aber absurd ist für so einen kleinen Spieler eigentlich. Und das ist das Überraschendste vielleicht für alle, die so ein bisschen auch schon drin sind im Thema, der nimmt halt 5,1 Dreier pro Spiel, was ja eigentlich so bis zur Saison gar nicht so sein Ding war. Das ist ungefähr das Doppelte aus dem vergangenen Jahr. Und trifft aber 46,3%. So, und das ist eigentlich jemand, der in seiner Karriere bisher 35% seiner Dreier getroffen hat. Also unfassbar. Oft kommt es mir auch so vor, dass die Thunder dann, wenn sie offensiv wirklich so mal so leichte Probleme haben, dann sagt er einfach, ja, dann mache ich das jetzt halt und dann läuft es auch. Also das ist wirklich, wirklich absurd gerade. Und sie sagt nämlich, also ich denke mal, wenn ich heute einen Wahlzettel ausfüllen müsste, müsste ich lange überlegen zwischen Jokic und ihm. Weil Jokic natürlich auch einfach von den Zahlen her absurd ist und die Denver Nuggets sich auch wenig, wenig Hilfe haben. Aber ich denke, wenn du mich 10-mal fragen würdest, würde ich mich bestimmt mindestens 5-mal für SGA entscheiden. Also das ist wirklich unfassbar, was der gerade spielt.
Ja, ist krass. Die Jokic-Zahlen, das habe ich schon alles mitgekriegt und auch aus der Hüfte heraus und mit so ein bisschen Lockerheit trotzdem und sie Vollgas darauf. Deswegen ist der Pick aber so schön, weil es euch da draußen vielleicht auch nochmal einen Blick auf einen anderen Spieler gibt, damit ihr Experten werdet das wissen, ne? Aber es ist ja auch hier für die Leute, die ja mal ein bisschen nochmal was Neues mitnehmen sollen, ne? Guckt auf die Zahlen, guckt rein. Vielleicht ist es das. Und vielleicht spielt er auch in deinen Highlights. Ich meine, das muss man ja sagen, und das haben wir noch gar nicht erzählt. Am Anfang hast du es ganz kurz erzählt. Du bist ja auf großer Dre Vogt-Reise wieder. Und das machst du ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, ne? Was genau ist das gerade? Wo bist du, warum, wie, wo bist du unterwegs?
Ja, wir machen das seit, wir haben es auch schon mit der Five auch schon gemacht, seit 2004. Aber mit dem Podcast machen wir es jetzt seit, ich glaube, 14 Jahren auch oder 12, 13 Jahren. Es gibt ein Reisebüro, TR Germany heißen die, Und ich gucke immer im August, okay, wo lohnt es sich hinzufahren, um einfach geile Spiele zu sehen mit den, also den besten Team Stars. Und dann schicke ich denen immer Vorschläge, die gucken, was machbar ist. Ne, Flüge, Hotels, Transfers. Und dann werden da immer die Reisen zusammengeschraubt. Und eigentlich wollten wir im November schon in L.A. sein, gewesen sein. Aber das Problem war einfach, man kriegt den Spielplan erst Mitte August. Und das war einfach zu kurzfristig. Ich wollte unbedingt so früh nach L.A. einfach, weil ich die Gefahr sehe, dass ein LeBron James, und klar, wenn du noch so einen LA-Trip, Lakers-Trip buchst, sage ich mal, dann willst du natürlich LeBron James auch spielen sehen. Und früh in der Saison ist es wahrscheinlich, dass er spielt als später in der Saison. Naja, er hat nicht geklappt, jetzt sind wir gerade in New York. Da sehen wir die Thunder auch. Und zwar am Freitag, glaube ich, spielen die dann hier gegen die Knicks. Das wird dann das Homecoming von Isaiah Hartenstein, was natürlich, glaube ich, sehr geil sein wird, hier mit wahrscheinlich mit Video auf dem Würfel und so. Haben jetzt gestern schon vorgestern Philly gegen die Nets gesehen. Das war nicht das tollste Spiel, aber bei Philly waren alle dabei. Das war ja schon mal so selten genug. Heute Abend sehen wir Knicks gegen die Magic hier. Dann, ich muss überlegen, ich krieg's gar nicht mal zusammen. Dann sehen wir noch Boston am Ende. Wir fahren noch nach Boston für 2 Tage. Boston gegen die Pelicans. Aber Mittwoch, genau. Mittwoch die Nets noch gegen die Pistons, die immer auch sehr gut unterwegs sind. Da freuen wir uns auf drauf. Morgen ist noch so eine Tour durch den Madison Square Garden für alle. Ja, das ist immer ganz geil. Und New York ist was selber, ist immer eine Reise wert. Und dann geht's Ende Februar nochmal für 10 Tage, 12 Tage nach Florida. Also erst nach Orlando, dann nach Miami. Und ja, dann gucken wir im August wieder, was dann nächstes Jahr so machbar ist.
Ja, klingt auf jeden Fall nach wie vor noch sehr, sehr geil. Trips. Ich weiß das ja schon letzten Jahre mal drüber gesprochen. Ich habe das ja im NFL-Kontext jetzt auch schon 2-mal gemacht. Ist also schon, auf wie viele Spiele sind das dann in denen? Das ist ja auch ein ganz schöner Trip, ne? 10 Tage? 12 Tage? Jetzt?
Ja, in dem Fall waren es jetzt was 5 Spiele, ne? Mal 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, genau. Boah. Ja, das, man hat natürlich dann abends immer nicht so viel Zeit, um was anderes zu machen. Mhm. Aber das ist ja nochmal auch ein Basketball-Trip, deswegen ist man ja hier und deswegen ist das dann auch meistens okay. Und es sind halt diesmal sind wir 31 hier. Ich glaube, in Florida sind wir auch 29 oder 30. Also auch eine Gruppe, die man von der Größe her einfach cool ist, die sich auch absprechen. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe hier, die machen dann zusammen. Gestern haben Leute, das würde dich interessieren, eine Hip-Hop-Tour durch Harlem gemacht. Wo dann mir so gezeigt wurde. Ah, kennst du? Ja, klar. Kann gut sein, ja. Und von daher, die waren super zufrieden darüber auch. Also es ist einfach eine coole Gruppe. Gestern haben wir einen gemeinsamen Abend gehabt hier in so einer Sportsbar mit Essen und Trinken. Also macht Spaß.
Wie oft warst du schon auf der Brooklyn Bridge? Also, warst du schon auf der Brooklyn Bridge, seitdem wir hier sind? Times Square sowieso, logisch, ja, aber also
nach Times Square sind wir ja quasi wirklich hier direkt, das ist ja 2 Straßen weiter.
Aber hast du das auch?
Brooklyn Bridge war ich noch nicht.
Aber hast du das auch so? Ich meine, weil jetzt Gespräch zwischen 2 arroganten Wichsern, aber ich bin jetzt ja auch schon in meinem Leben wirklich sehr, sehr, sehr oft in dieser Stadt gewesen. Und trotzdem habe ich irgendwie immer einmal, wenn ich einen halben Tag frei habe oder so, oder es in die Wege passt, auch so ein Spleen, trotzdem halt einfach mal die Sightseeing-Dinger wieder abzulaufen. Einfach nur, um ein bisschen in der Bewegung zu sein. Aber ich in Times Square jetzt schon 500 Mal gesehen habe. So. Aber irgendwie zieht es mich da trotzdem
mal. Ja, Times Square sage ich eigentlich immer allen, weil es sagt, wir sind ja im Hotel in der 38. Straße, jo, dass ich immer sage, ey.
Im Hoteldistrikt also.
Ja, wie gesagt, direkt neben Port Authority Bus Terminal, dann sage ich eigentlich immer, ey, ne, weil wir kommen dann meistens um 4, 5 hier an. Dann sage ich immer, okay, bevor ihr jetzt im Hotelzimmer zusammenbrecht, dann zieht euch um oder duscht kurz und dann geht am besten zum Times Square. Da kannst du dann eine halbe Stunde, Stunde läufst du da rum und dann ist auch schon 18 Uhr, dann kannst du was essen und wenn dann so um 19, 20 Uhr oder wenn der Jetlag zuschlägt, dann ist auch okay.
Ja.
Aber da hat man es direkt am Anfang mal gesehen.
Reicht
ist
auch.
Ja, eigentlich ist ja auch nicht viel los so, das reicht ja auch, das ist voll, ja. Das ist eigentlich hektisch, das ist natürlich auch krass, also das ist ja, früher waren wirklich die Lichter nur da am Times Square, jetzt ist ja auch schon, das wird ja immer weiter, es geht immer weiter geführt, jetzt am Madison Square Garden sind ja auch schon diese riesigen LED-Billboards, also aber ja, ich mache natürlich auch dann viele so Touri-Sachen, die ich immer jedes Jahr mache, komischerweise. Aber ich nehme mir eigentlich jedes Jahr auch was vor, was ich neu mache, was ich nicht gemacht habe. Zum Beispiel jetzt Mittwoch mache ich so eine NBC-Studio-Tour, um mal zu sehen, wo halt Saturday Night Live und so aufgenommen wird. Da hatte ich Bock drauf. Und mal gucken, ob ich noch 1, 2 andere Sachen irgendwie mir noch vornehme. Aber ich muss ja hier auch immer arbeiten, den normalen, regulären Grind. Nur eben, dass ich jetzt nicht in Wolfsburg bin, sondern in New York.
Kommentierst du auch oder was sind denn jetzt sonst, um dann hier dem Ganzen eine Decke zu geben? Denn wir haben heute schon eine Woche, eine XXL-Folge. Die Highlight-Tipps für die nächste Woche?
Nee, kommentieren mache ich von hier aus nicht. Ich mache eh relativ wenig Spiele. Ne? Bei der Saison gibt es ja wenig Experteneinsätze leider hier in der regulären Saison. Nö, ich schreibe ja weiter am Magazin, mache die Podcasts, morgen streame ich von hier, die solche Geschichten. Und gut, Basketball, na, gestern war Boston gegen Oklahoma City, war natürlich ein Highlight. Gestern war natürlich auch footballmäßig einiges los hier. Aber die Woche ist einfach auch vielleicht sogar, schwer zu sagen, aber ich glaube, es ist schon mit die beste Woche, wenn es so um die Partien geht, die wir bisher hatten in der Saison. Ja, krass. Also zum einen, wie gesagt, also deutscher Zeit dann halt 9. Oklahoma City in Cleveland. Wie gesagt, mal gucken, wie sie das da anstellen. Weil es einfach zwei Teams sind, die schon relativ ähnlich spielen und eben einfach momentan einfach die besten Teams der Liga sind. Ne? Also die heißesten Teams, sagen wir es mal so. Und dann, ne, dann haben sie einen Tag Pause, ist ganz gut. Dann sind sie am 10. in New York hier. Da würde ich auch noch sagen, ist auch ein Highlight diese Woche. Dann am 11., das sogar zu, um 21 Uhr deutscher Zeit, spielen die Rockets, die ja auch echt gut sind im Westen, so ein bisschen vielleicht noch im Radar fliegen, trotzdem nach wie vor gegen Atlanta, die zwar im Mittelfeld sind, nur im Osten, aber die einfach echt auch stark sind. Und 21 Uhr deutscher Zeit, ich denke, da sollte man reingucken. Genau wie am Sonntag, da sind sogar drei Spiele um 21 Uhr, aber ich würde dann auf jeden Fall Sonntag Milwaukee gegen die Knicks gucken. Klar, wir sind leider nicht mehr hier, wir sind dann schon auf dem Rückflug. Oder sind wir am Rückflug? Ich blicke gerade. Ich glaube, wir sind dann noch beim Spiel gegen die Pelicans, aber wir wollten dann unbedingt Boston auch machen. Genau. Aber dann Milwaukee ist dann hier zu Gast, auch 21 Uhr, auch so eine Matinee. Also dieses Wochenende gibt es eigentlich keine Ausreden, keine NBA-Basketball zu gucken.
Ja, ich finde ehrlicherweise, sind ein paar gute Dinge dabei. Der Trip, den du machst, der fixt mich jedes Mal an. Also ich irgendwie habe ich jedes Mal Bock, mal mitzukommen. So, vielleicht mache ich das einfach irgendwann mal. Einfach mal so. Und dann stelle ich mich auch mit in die Runde. So, mal gucken. Freue ich mich schon auf die Abende mit dir. Da fahre ich auch immer. Das machst du dann sehen. Ja, können wir da auch irgendwie zusammen? Sitzen wir zusammen, Dre? Sitzen wir zusammen? So. Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche wieder zusammen sprechen, wenn es wieder heißt Triple-Double. Dann noch in New York von dir, ne? Das heißt, es wird noch eine International-Folge nächstes Mal wieder werden.
Wenn wir am Obwohl, das wird schwer, weil ich fliege ja, wie gesagt, am Montag. Also wenn wir nicht Sonntag aufnehmen, dann...
Aber wenn wir Montagmorgen aufnehmen?
Das müssen wir nochmal checken.
Okay, wir merken gerade selber, da ist eventuell ein Zeitproblem drin. Aber vielleicht machen wir es auch danach, dann können wir den Trip besprechen. Wir gucken es uns an. Ihr werdet es mitkriegen, wenn es eine neue Folge gibt von Triple Double. Bis dahin viel Spaß in New York, Dre, und in Boston. Und was auch immer du zwischen diesen ganzen Tagen und Zeiten machst. Bis nächste Woche. Tschüss.